Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute schauen wir auf eine Grenzstadt mitten in Europa. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Vielen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. René Wilke ist Oberbürgermeister von Frankfurt an der Oder. Schon 2014 mit 30 wurde er Mitglied des Brandenburgischen Landtags und war dort einer von 4 direkt gewählten Abgeordneten der Fraktion der Linken. Zugleich war er in Frankfurt an der Oder Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und dort Fraktionsvorsitzender seiner Fraktion. Im Oktober 2017 kündigte er dann seine Kandidatur als Oberbürgermeister in seiner Geburtsstadt an. Und diese wurde von der Listenverbindung Frankfurt geht besser getragen, wie von den Parteien Die Linke und Bündnis 90 Grünen sowie parteilosen Persönlichkeiten aus Frankfurt gebildet wurde. Nach seinem Wahlerfolg im März 2018 löste er den amtierenden OB Martin Wilke, nicht verwandt und nicht verschwägert, im Mai 2018 als jüngster Oberbürgermeister in der Geschichte Frankfurts ab und wurde auch jüngster Oberbürgermeister Brandenburgs. Zugleich ist Frankfurt an der Oder die erste Stadt Brandenburgs sowie die größte Stadt Deutschlands mit einem Oberbürgermeister der Linken. Willkommen, René.
Danke. Freue mich über die Einladung und auf das Gespräch.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielleicht fangen wir an. Frankfurt an der Oder. Viele haben den Namen schon mal gehört, aber die wenigsten waren wahrscheinlich schon mal da. Was gibt es über dein Frankfurt Spannendes zu berichten?
Frankfurt, das wird ja jeder hier sagen und ich habe ja ein bisschen reingehört, was andere so erzählen. Jeder schwärmt natürlich von seiner Stadt und das ist ja auch gut so, weil wer, wenn nicht wir als OBs und Bürgermeister, stehen auch besonders für unsere Städte ein. Und Frankfurt ist meine Geburts- und Heimatstadt. Ich habe auch andere Stationen in meinem Leben gehabt, hatte aber immer meinen Hauptwohnsitz hier in Frankfurt-Oder und war dann auch in anderen Teilen Europas unterwegs, anderen Teilen Deutschlands, aber hat Frankfurt-Oder nie den Rücken gekehrt. Und für mich ist das Besondere an Frankfurt-Oder, neben den schönen Dingen, die man hier erleben und sehen kann, sind vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist, dass es eine Stadt ist, die ich immer als sehr ehrlich beschreibe, weil sie ihre Brüche, ihre Wunden hat und zugleich ihre wunderschönen Seiten. Und beides sieht man in der Stadt. Frankfurt-Oder hat Kriegsverletzungen im wahrsten Sinne des Wortes in der Bausubstanz erlebt, aber auch fantastische Bauwerke, die vor allem durch bürgerschaftliches Engagement auch erhalten geblieben sind. Wir haben, wenn man durch die Stadt geht, zum Teil ein ziemliches Kontrastprogramm aus alten Gebäuden und eher junger Architektur, zum Teil auch eben DDR-Architektur. Wir sind eine Stadt, der man die Brüche und die Wellen des Aufstiegs, Abschwungs und Wiederaufstiegs, die man ja ansieht. Und das finde ich total spannend, weil wir nicht glattpoliert sind, sondern wie Menschen eben auch. Menschen haben unsere Narben, unsere Wunden, aber eben alle auch unsere tollen Seiten, die es zu wertschätzen gilt. Und so ist es mit Frankfurt-Oder auch. Und ich finde, dass diese Stadt so spannend macht, genauso wie dieser besondere Schlag Menschen, den man hier vorfindet. Und das Zweite, was ich gerne hervorheben möchte, ist dieser Doppelstadtcharakter, den wir uns über die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, dass wir wirklich eine Stadt sind, die, wer noch nicht hier war, um es mal zu beschreiben, wir haben eine Brücke, also wir haben einen Stadtkörper, der direkt mit einer, wo die Brücke ganz zentrales Element ist und diese Brücke führt nach Polen, führt zu unserer Doppel- und Partnerstadt Słubice, mit der wir verbunden sind. Das quasi, war früher mal, also vor dem Zweiten Weltkrieg war es eine Stadt, Jetzt sind es zwei Staaten, die sich über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Phasen aber angenähert haben. Und heute sind wir eine Doppelstadt. Heute sind wir ein Stadtkörper, der versucht, das alltägliche Leben so gut wie alles gemeinsam zu verschränken und zu führen. Von Kultur über Sport. Wir haben eine gemeinsame Verwaltungsstruktur. Wir haben gemeinsame Fernwärme, ÖPNV, alles Mögliche. Also hier erlebt man Europa unter dem Brennglas und das ist eine ziemlich tolle Sache.
Ja, das hört sich ja spannend an. Ich glaube, vor 2 Wochen gab es irgendwie einen Polizeiruf, der bei euch
Ja.
irgendwie gespielt hat, wo ja das dann auch nochmal deutlich wurde. Der Polizist, der dann irgendwie neu kam, ist ja nicht nach Frankfurt-Oder, sondern nach Slubice irgendwie gezogen, um da zu leben, weil es da billiger ist. Das war, glaube ich, da der Punkt.
Wobei es gar nicht so leicht ist, da drüben Wohnraum zu finden. Aber ja, das war
Gut,
eine schöne
stand
Folge.
wahrscheinlich so im Drehbuch.
Ja.
Ja, Grenzstadt zu Polen, du hast das gesagt. Jetzt sind Verhältnisse zu Nachbarn ja oft sehr stark vorurteilsgeprägt, auch gerade je weiter man weg ist. Ne? Also, das heißt, ne, es gibt das Bild von den Polen sozusagen wahrscheinlich weiter weg von der Grenze, ist das ein anderes als bei euch in Frankfurt, oder? Grundsätzlich, ist denn das Verhältnis Deutschland-Polen oder Frankfurt-Slubice vergleichbar mit westdeutschen Verhältnissen zu Frankreich oder Dänemark? Oder gibt es da besondere Punkte, die da eine Rolle spielen?
Na, es gibt, oh, das ist eine spannende Frage. Eine spannende Frage. Also vor Ort würde ich sagen, ich habe schon andere Doppel- und Grenzstädte besucht. Glaube ich, kann man keinen Unterschied machen. Da sind wir vielleicht sogar weiter als anderswo. Eben weil es gibt ja viele Grenzlagen, aber Städte, die so sehr als Stadtraum miteinander verwoben sind, das gibt es nicht so oft in dem Maße und auch europaweit nicht so oft. Wir machen demnächst eine Doppelstadtkonferenz in Frankfurt. Und daher weiß ich, wir haben mal alle Doppelstädte Europas sondiert. Und es sind ein paar, aber so viele sind es auch nicht. Vor Ort ist es so, dass das Leben extrem verzahnt ist. Wir haben gemeinsame Kitas, also deutsch-polnische Kitas. Wir haben auch an Gymnasien, an Grundschulen sind wir gerade am Aufbau, bilinguale Schulen. Wir haben über 3000 deutsch-polnische Familien, die entstanden sind hier. Also Menschen, die ne, also dann auf der einen und auf der anderen Seite Familienanteile haben. Also das ist hier ein sehr miteinander verwobenes Leben. Und als wir in der Corona-Zeit zwischenzeitlich diese Grenzschließung hatten, war das für uns hier wirklich schlimm, weil da Familien, Freundeskreise, Alltagsleben auseinandergerissen wurde. Es war ein bisschen so, ich habe das damals auch so verglichen. Ich glaube, außerhalb der Stadt haben das gar nicht alle so nachvollziehen können. Aber es war so, als wenn man jetzt in Berlin auch wieder eine Mauer ziehen würde. So fühlte sich das hier für uns an. Und das sagt schon ganz schön viel darüber, wie weit wir da gekommen sind. Aber einen Unterschied gibt es trotzdem, weil während die anderen Länder, die du gerade genannt hast, ja auch auf bundespolitischer Ebene ein eher gutes Verhältnis haben, ist das hier bei Deutschland und Polen ja nicht immer der Fall. Da gibt es ja durchaus auch andere Töne. Und das merkt man übrigens auch bei den Wahlergebnissen den westlichen Regionen Polens nicht an. Da gibt es hier eine ganz klare Europafreundlichkeit und auch eine Zugewandtheit auch gegenüber Deutschland. Wie gesagt, das zeigt sich eben auch in den Wahlergebnissen, aber auch bei Umfragen. Aber diese Töne von der Bundesebene zumal, Polen ja sehr stark zentralistisch organisiert ist, die merken wir hin und wieder auch. Also es gibt auch Situationen, wo wir hier vor Ort politisch diskutieren und merken, oh, da brauchen wir die nächsthöheren Ebenen für, um das zu machen. Und da fehlt es dann Unterstützung. Und da gibt es dann Ignorieren, zum Teil Blockadehaltung. Aber da
Auf
mangelt
deutscher oder auf polnischer Seite
nein, auf
oder auf
polnischer
beiden?
Seite. Nur auf polnischer Seite.
Okay.
Nur auf polnischer Seite. Nicht über alle Themengebiete hinweg, aber es kommt vor.
Okay. Jetzt ist ja das insofern schon auch ganz spannend mit der Grenze. Also Słubice ist sozusagen aus Polen betrachtet das Tor zum Westen. Ihr seid aus Deutschland betrachtet, das Tor zum Osten. Das ist ja eigentlich was das zusammenwachsende Europa sozusagen eigentlich symbolisiert. Gibt es denn da konkrete Projekte bei euch, dass ihr das auch aufgreift im Stadtleben, im Alltag?
Ja, also wir haben eine ganze, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, eine ganze Reihe Projekten, die tatsächlich völlig, also in diesem europäischen Geiste passieren. Es ist so, dass wir uns auch da übrigens in der Verantwortung sehen. Bei meinem Amtsantritt habe ich vom Leuchtfeuer der europäischen Idee gesprochen, das hier aus dieser Region ausgeht. Und das meine ich auch so, und das versuchen wir jeden Tag hier auch zu leben, weil ich schon auch glaube, Europa ist in einer nicht einfachen Verfasstheit. Das ist jetzt vielleicht hier nicht die richtige Stelle, um das jetzt auszudiskutieren, aber zumindest, glaube ich, diese Feststellung kann man wohl überall, der kann man zustimmen. Und wir wollen ja auch einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, ja, Europa ist nicht immer einfach, genauso wie Verständigung zwischen Menschen nie immer einfach sind. Ja, aber es lohnt sich, es funktioniert, es hat einen Mehrwert für die Menschen und das können wir hier zeigen. Konkret kann ich sagen, wir haben, vorher, ich habe es ja aber angerissen, eine deutsch-polnische Buslinie, die beide Städte miteinander verbindet im ÖPNV. Rechtlich gar nicht so simpel, muss ich mal sagen. Das ist schon eine komplizierte Angelegenheit. Da ist zum Beispiel so, dass ich mir mehr Unterstützung auch von der polnischen Regierungsebene wünschen würde. Dann haben wir eine gemeinsame Fernwärmeversorgung, das ist eigentlich das auch vom Symbolwert, aber auch in der Praxis fundamentalst. Das ist nämlich so, Frankfurt-Oder war ja mal größer. Wir hatten eine Zeit lang doch eine Menge Menschen verloren in Abwanderung. Jetzt kehrt sich das wieder um, aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit. Und wir haben ein Kraftwerk. Wir hatten ein Kraftwerk, muss man jetzt sagen. Wir haben jetzt ein neues, das in der nächsten Woche eröffnet wird, hoffentlich. Und dieses Kraftwerk hat für den Winter noch Überkapazitäten gehabt und war und ist in der Lage, Slubice mitzuversorgen, aufgrund der Größe, für das mal ausgerichtet war. Während es im Sommer wiederum so groß ist, dass es sich in Teilen, ich sage es mal ein bisschen simplifiziert und untechnisch, nicht lohnt, es richtig anzuschmeißen, weil zu wenig für dann auch noch weniger gewordene Einwohner passiert. Und da entstand die Idee, über die Brücke hinweg eine gemeinsame Fernwärmeversorgung zu organisieren. Das ist dann passiert, Leitungen wurden gelegt. Und jetzt ist es bis heute so, dass im Winter Frankfurt Subice mitversorgt und im Sommer Slubice Frankfurt mitversorgt. Und politisch gesprochen muss man sich mal vorstellen, dass eine polnische Stadt sich in die Versorgungsabhängigkeit einer deutschen Stadt begibt. Bei einer so wichtigen Sache wie Wärme und ja, also die Versorgung im Winter mit einer warmen Wohnung ist nicht gerade eine Kleinigkeit.
Ist
Und
existenziell, so.
genau. Und andersherum ebenso, eine deutsche Stadt begibt sich in die Abhängigkeit einer polnischen Stadt. Dass das gelungen ist, dass diese Vertrauensbasis auch gewachsen ist, dass so etwas möglich ist, das zeigt eigentlich wahrscheinlich am ehesten, wo wir hier stehen. Aber wir haben auch eine Verwaltungseinheit, habe ich vorhin gesagt, die aus polnischen und deutschen Kollegen sich zusammensetzt, das ist Frankfurt-Slubitzer Kooperationszentrum, die Verwaltungsarbeit synchronisieren, koordinieren, dafür sorgen, dass wir hier im Gleichklang und mit gemeinsamen Plänen und Strukturen versuchen, den ganzen Stadtraum zu denken als Doppelstadt. Und in diesem Sinne in die Entwicklung zu treten. Aber ich könnte jetzt noch unzählige
Das ist
weitere Sachen.
wichtig. Aber
Aber
ich sehe schon, also, aber auch da, wenn die deutsch-polnischen Beziehungen belastet sind, dann trifft euch das dann aber auch besonders wahrscheinlich. Oder ist das?
ja, genau. Also es kann dann auch im schlimmsten Falle besonders durchschlagen, weil wenn man so weit ist, ist natürlich alles, was da dem entgegensteht, auch ein Risiko für das Alltagsleben. Weil bestimmte Dinge, an die man sich gewöhnt hat, die man lieb gewonnen hat, und als selbstverständlich gelten, dann auch mal irgendwie im Risiko stehen oder in Frage gestellt werden können.
Jetzt habt ihr ja, ich habe mal geguckt, was es sonst noch so alles in Frankfurt gibt. Also ich bin selber, glaube ich, zweimal da gewesen, aber da sieht man natürlich nicht so sonderlich viel. Klar, Europa-Universität Viadrina kennen, glaube ich, die meisten. Hochschule mit, da war ich dann überrascht, 6.500 Studierenden, zumindest stand es in Wikipedia so. Und auch eine Zusammenarbeit da, ist da auch da eine sozusagen grenzüberschreitende Zusammenarbeit irgendwie mit dabei. Wie sehr sind denn die Studenten bei euch dann da prägend, beziehungsweise ist das denn halt auch nochmal ein prägender Punkt für die Stadt? Oder auch das Renommee, also Viadrina ist ja dann schon auch ein Name.
Genau, die Viadrina ist für uns ein riesiger Glücksfall, muss man schon so sagen. Und auch die ist grenzüberschreitend aufgestellt. Wir haben das Kollegium Polonicum auf Slubicer Seite und die Viadrina auf der Frankfurter Seite, beide Einrichtungen sind ebenfalls verzahnt. Es gibt jetzt eine neue Institution, die European New School of Digital Studies, die ebenfalls auf der Slubitzer Seite dann angesiedelt wurde, aber deutsche und polnische Studenten und auch internationale Studenten beherbergt. Und das Besondere an der Europa-Uni ist, dass sie zu den internationalsten Universitäten weltweit gehört. Und dann auch noch ein Riesenrenommee hat bei den Studierenden-Rankings, belegt die ja regelmäßig Spitzenplätze, nicht selten auch den ersten Platz bei der Beliebtheit der Studierenden. Und das hat was mit der familiären Atmosphäre zu tun, hast du auch die Zahlen genannt, das ist keine Riesenuni, man ist relativ nah dran, man kennt sich, man ist nah an den Dozenten dran, man ist in diesem Stadtraum, man hat das internationale Flair und wir arbeiten sehr daran, noch mehr Studierende für die Stadt zu gewinnen. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Corona hat da einen Einbruch gebracht, weil Studierende eben durch die Online-Lehre ja, so, deutschlandweit, europaweit nicht mehr so sehr an Studierendenstandorte dann gegangen sind während dieser
Ihr seid
Phase.
auch ein bisschen Fernuni geworden, sozusagen.
Genau. Und das soll und muss jetzt auch gefälligst mal wieder aufhören, weil wir die jungen Menschen natürlich hier auch haben wollen und brauchen. Und das ist etwas, woran wir sehr intensiv arbeiten, dafür zu sorgen, dass es noch attraktiver wird für Studierende, sich hier in Frankfurt anzusiedeln. Weil es gibt natürlich auch einige, die zum Beispiel in Berlin ihren Wohnsitz haben und dann pendeln und so. Und wir freuen uns über jeden Studierenden, aber über die, die in Frankfurt wohnen, dann noch ein kleines bisschen mehr. Genau. Und die Europa-Uni, mit der verbindet uns eine Menge. Wir haben jetzt auch gerade erst eine neue Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, wo ganz viele gemeinsame Projekte auch definiert sind. Und momentan bewegt uns sehr stark die Bewerbung um das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit. Auch ein Projekt, das wir als Stadt und Uni gemeinsam angehen und vorantreiben in sehr engem Schulterschluss.
Aber da dann wahrscheinlich dann mit Fokus auf das Europa-Thema. Oder was ist denn sozusagen zum Thema deutsche Einheit? Was ist denn da die Geschichte von Frankfurt? Oder da hat sich ja wahrscheinlich dann auch das Verhältnis zu Polen dann auch noch mal ganz massiv geändert.
Genau, Frankfurt hat da eine ganze Menge Kompetenzen einzubringen. Zum einen, was viele gar nicht wissen, Frankfurt ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimkehrerstadt gewesen. So gut wie alle Menschen, die aus den östlichen Gebieten wieder zurückgekommen sind, die in Kriegsgefangenschaft waren oder aus anderen Gründen in osteuropäischen Ländern waren oder noch darüber hinaus, sind durch Frankfurt oder wieder zurück nach in ihre Ursprungsstaaten gekommen und auch nach Deutschland gekommen. Hier haben Familienzusammenführungen stattgefunden. Das betraf tatsächlich deutlich über 1 Million Menschen. Auch übrigens Menschen, die dann es hierher geschafft haben, aber hier auch ihre letzte Station hatten. Und das ist ein Thema, was wir seit wenigen Jahren auch versuchen aufzubereiten, auch mit Gedenkorten, um diese Geschichte von auch, ja, auch Transformationserfahrung stärker zugänglich zu machen. Dann gibt es die Wendegeschichte. Frankfurt war eine Bezirksstadt mit hoher Bedeutung, von der DDR-Führung auch mit hoher Bedeutung auserkoren. Hier wurden Menschen auch, also es war ein Ort, der weiter wachsen sollte. Wir waren in der Nähe von 100.000 Einwohnern damals und
Jetzt seid ihr bei wie viel?
jetzt sind wir bei 60.000. Dann die Nachwendeerfahrung, wo es ganz viele Hoffnungen gab, aber auch sich viele von diesen Hoffnungen zunächst nicht erfüllt haben. Und wir viel mit Abwanderung zu tun hatten, mit Arbeitslosigkeit, mit erheblichen Schwierigkeiten. Das Stichwort Baseballschlägerjahre spielte ja in den vergangenen Monaten immer mal eine Rolle, auch bei Dokumentationen. Dann auch bestimmte Sachen, wo wir Hoffnung geschöpft haben, Chipfabrik, Solarindustrie, die auch einen erheblichen Aufschwung erstmal gebracht hat, dann aber zusammengebrochen ist mit den Folgewirkungen. Und jetzt eine völlig andere Phase von Stadtentwicklung. In den letzten 4, 5 Jahren drehte sich die Richtung deutlich. Wir sind immer mehr vom Rande Deutschlands zur Mitte Europas geworden. Und sowohl in der Logistik als auch wirtschaftlich in anderen Fokus geraten. Wir haben Chancen auch wahrgenommen, gerade diese Doppelstadtchance mit der Viadrina stärker Chancen wahrgenommen, sind jetzt wieder in der Phase, wo es bergauf geht. Man sieht überall in der Stadt, wenn man jetzt den Stadtraum geht, Investitionen, die überall sind Kräne, weil gerade saniert wird, neu gebaut wird, Dinge am Entstehen sind. Und ja, jetzt sind wir erneut in einer Phase, wo es bergauf geht und wir sehr daran arbeiten. Also eine Menge Auf und Ab, die Frankfurter und Frankfurter erlebt haben und dann die Wendejahre, die nachfolgend dann mit der EU-Osterweiterung für uns auch nochmal eine ganz andere Erfahrungsdimension gebracht hat. Denn hier hat sich ja dann als Polen tatsächlich als in Schengen in Kraft trat und all diese Dinge hat sich ja hier an der Grenze all das manifestiert. Mit übrigens natürlich am Anfang auch ganz vielen Vorbehalten. Ich meine, das war eine harte Grenze, da stand Zoll mit Waffen und man wurde kontrolliert, wenn man rüber wollte. Das war nie angenehm und in der Regel hat man es gemieden, wenn man überhaupt drüber kam. Und dann diese Menschen, die man da irgendwie drüben auf der anderen Seite gesehen hat und von denen man wusste, dass sie da sind, aber die entfremd waren, wurden auf einmal immer mehr Teil des Alltages. Und da haben wir eine Menge Erfahrungen durch, die uns übrigens, glaube ich, dann später bei den Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, geholfen haben. Denn die Frankfurter und Frankfurter kannten das schon mal, dass da Leute irgendwie anders sprechen und nicht so sehr anders aussehen, okay, aber eine andere Kultur haben und andere Vorstellungen auch vom Leben haben und man Unsicherheiten hatte, wie wird denn das und das dann am Ende gar nicht so schlimm war, sondern im Gegenteil sich eigentlich als was ganz Gutes herausgestellt hat.
Das dann später auch. Also das hört sich jetzt ja so an, ne? Frankfurt hat also viele Herausforderungen in seiner Geschichte gehabt und auch die auch oft gemeistert mit vielen Ideen. Ich habe ja auf meinem Zettel noch irgendwie dann noch Geburtsstadt Heinrich von Kleists. Als Sportstadt habt ihr irgendwie auch einige Bekanntheit. Es gibt einen Olympiastützpunkt. Etliche Medaillengewinner kommen auch aus Frankfurt. Oder ich habe geguckt, 17 Goldmedaillen irgendwie steht irgendwo bei Wikipedia. Also jetzt nicht jetzt aktuell. Aber sozusagen im Lauf der Zeit. Ich weiß nicht, sind Athleten aus Frankfurt jetzt bei den Winterspielen im Einsatz? 2. Das haben auch nicht viele Städte. Alles toll, klingt jetzt nach Boomtown. Aber gleichzeitig ist Frankfurt an der Oder, hat auch immer so ein bisschen trotzdem noch die Stadt am Rand, ein bisschen graue Maus-Image, kein Sanssouci wie Potsdam, kein Fürst Pückler wie in Cottbus, sondern ja, Gesine Schwan und den Oderbruch. So, das ist so das, was so als erste Ideen sozusagen bei einem dann so ein bisschen auftaucht. Ist das was, wo ihr versucht, da was gegen zu machen, das zu überwinden, oder lebt sich es eigentlich ganz gut auch mit so einem Image?
Also ich bin weit entfernt davon, jetzt andere irgendwie schlecht oder klein zu reden. Ich kann nur sagen, wie ich es fühle, und ich glaube, Menschen fühlen das unterschiedlich, und das ist ja auch vollkommen okay, dass da jeder so seine Vorlieben hat. Ich habe ja als Landtagsabgeordneter meinen Dienstsitz in Potsdam gehabt. Eine ohne Frage schöne, angenehme Stadt, in der es sich auch gut leben lässt. Aber als ich dann da mal diese Kampagne gesehen habe von einer Fraktion, also so ein Bürgerbündnis, das dann da angetreten ist, eher humoristisch mit so Ansätzen, so schien es mir, die dann plakatiert haben, Potsdam ist kein Freilichtmuseum. Das ist bei mir sehr hängen geblieben, weil ich, wenn ich durch diese Stadt gegangen bin, noch immer so ein Stück diesen Eindruck hatte. Es ist alles sehr hübsch, auch hübsch anzusehen. Es ist alles aufpoliert. Es ist irgendwie glatt gezogen und so. Und Frankfurt ist da rauer, aber ich finde auch spannender und ehrlicher, so wie ich es am Anfang versucht habe zu beschreiben, den Brüchen und Narben, die auch eine Sichtbarkeit haben, aber zugleich all die wunderschönen Seiten. Und ich finde das im Leben spannender. Und ich finde übrigens auch das Oderbruch, das ist großartig. Das ist eine so tolle, unverstellte Gegend von Natur und von Zusammenleben von Mensch und Natur. Also ich liebe es sehr hier, dieser Region. Wir haben die Oder, wir haben den Helenesee, okay, der wird jetzt gerade saniert. Wir haben das deutsch-polnische Flair, wir haben den Oderbruch, wir haben das Schlaubetal, wir haben wunderschöne Regionen im Umland. Und es gibt hier eine Menge zu sehen und zu erkunden. Und es gibt hier Menschen, die es nicht immer leicht hatten im Leben, die das auch geprägt hat, die deswegen auch ein Grundmaß an Skepsis, aber auch an Ehrlichkeit auf der Zunge haben und eine große Herzlichkeit, die bereit sind, andere ins Herz zu schließen, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, aber dann umso fester. Und deswegen mag ich es hier sehr.
Ja, hört sich doch mal schön an. Aber vielleicht ist das auch ein guter Punkt, wo man vielleicht mal jetzt auch im Gespräch einen Cut macht. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, du warst vorher Landtagsabgeordneter, das ist eben auch noch mal erwähnt. Was unterscheidet denn die Arbeit als Landtagsabgeordneter von der als Oberbürgermeister? Also ist wahrscheinlich, also das Zeitbudget ist wahrscheinlich vergleichbar, aber wo sind denn wirklich die Unterschiede im Arbeiten?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also zum Zeitbudget kann man gleich mal anfangen. Als ich Landtagsabgeordneter war, habe ich mich nie unterbeschäftigt gefühlt, im Gegenteil. Und dachte, es war auch so ein bisschen so bei der OB-Wahl, da wurde ich oft gefragt, na ja, und wie wird denn das Zeitbudget? Auch schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Der Tag ist doch jetzt schon von früh bis spät ausgebucht. Aber es kann viel schlimmer werden. Also es ist was völlig anderes. Vor allen Dingen deshalb, weil man als Landtagsabgeordneter in einer anderen Rolle ist. Man ist Akteur, der versucht, Interessen aufzugreifen und in parlamentarische Verfahren zu bringen, über Ministerien Dinge anzutragen. Man ist auch Ansprechstelle. Aber wenn man in der ganz konkreten Verantwortung des Entscheidens, des Umsetzens, des Machens ist, ist das eine andere Nummer. Und in so einer Verwaltung ist ja alles auf die nicht auf die Person, aber auf die Institution Oberbürgermeister zugeschnitten. Es passiert ja nichts Wesentliches, ohne dass es nicht über den Tisch des OBs geht. Und das
Ja, auch
fängt schon damit
auf jedem Straßenschild, auf jedem Schild, wo irgendwas verboten ist, steht ja dann drunter der
auf jedem
Oberbürgermeister.
Bußgeldbescheid. Der OB ist auch so schnell so beliebt. Ja? Immer wenn es Knöllchen gibt, steht da der Oberbürgermeister drauf oder wenn es irgendwie andere böse Sachen gibt. Genau, und das liegt daran, dass diese Institution, also so ist ja Kommunalverwaltung auch gestrickt, auch jede Vorlage, die den politischen Raum geht, geht nur in den politischen Raum, wenn sie von mir gezeichnet wurde, also vom jeweiligen OB. Und da liegt dann einfach nochmal eine ganz andere Fokussierung auf die Person und auf die Institution, damit eine andere Verantwortung, andere Macht auch, ein anderer Einfluss, aber damit geht ja immer auch, dann gehen potenzielle Fehler und eben auch Verantwortung einher. Und als Landtagsabgeordneter, ich habe das mal so gesagt, und ich meine das gar nicht despektierlich, als Landtagsabgeordneter, wenn du da mal einen Monat fehlst und nicht da bist, dann geht die Welt nicht unter. Ja, dann muss dich vielleicht mal jemand im Ausschuss vertreten. Ja, dann fehlt deine Stimme bei einer Abstimmung. Ja, da kannst du mal deinen klugen Satz in einem Ausschuss meinetwegen nicht sagen oder eine Frage stellen, das muss ein anderer machen. Aber die Welt geht nicht unter. Auch wenn du ein guter Abgeordneter bist, ja, es ist dann schmerzhaft da, aber die Welt geht nicht unter. Wenn du als OB einen Monat nicht da bist, verändert das einiges. Dann können bestimmte Dinge passieren, bestimmte Sachen gehen nicht voran. Also auch wenn du dann einen Vertreter hast und so, bestimmte Dinge hängen einfach an der Person und auch an dem besonderen Maß der Legitimation, die man als OB durch die Direktwahl auch hat. Und ich war also direkt gewählter Landtagsabgeordneter, insofern fühlte ich mich da auch schon sehr frei in meinem Mandat. Aber als Bürgermeister bist du ja in der Verwaltung der Einzige, der diese Legitimation des Volkes sozusagen hat. Also das ist eine andere Nummer und auch die Fokussierung als Person und Institution auf so ziemlich alles, was im Stadtraum passiert. Also man kann ja als Landtagsabgeordneter kann man noch einkaufen gehen und man wird angesprochen und vielleicht begrüßt und gesehen, aber als OB ist jedes Problem, das ein Mensch gerade beim Einkaufen städtisch mit sich rumträgt, dann auch gleich deins.
Das
Auf
ist aber auch
jedes.
als Oberbürgermeister so, dass du dann da direkt der Ansprechpartner bist.
Ja.
Also beim Einkaufen, also dich erkennt man ja auch, jetzt nicht, was ich eben gesagt habe, also graue Maus bist du jetzt ja auch optisch nicht, sondern du bist ja dann halt auch wirklich auch schnell erkennbar, wiedererkennbar. Also das heißt, so einkaufen geht das, ohne dass man irgendwie von 4, 5 Leuten angesprochen wird?
Da ich sowieso jemand bin, der von den Leuten wissen, dass man das machen kann und dass es mir lieber ist, dass das passiert, als wenn die Leute das irgendwie mit sich rumtragen. Ich besuche auch Leute zu Hause, ich mache viele Sprechstunden, auch Ortsteilrundgänge und so. Das ist jetzt in Corona läuft das ein bisschen anders, aber ich versuche schon, möglichst engen Draht zu halten. Ich bin auch oft mit dem Fahrrad unterwegs in der Stadt. Also ich versuche ansprechbar zu sein und das nutzen die Menschen auch und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber es ist eine andere Unmittelbarkeit als Landtagsabgeordneter, weil ich habe zwar 1200 Leute hier mit den Eigenbetrieben als Beschäftigte und trotzdem ist jeder Stein, der irgendwie auf dem Weg nicht ordentlich liegt, ist dann ein Problem des OBs. Dann gehen die nicht zu dem Tiefbauamt oder so, also manche wenige schon, aber die meisten gehen dann zum OB und sagen, ey, da ist was nicht in Ordnung. Und meinen auch, dass das dann auch unmittelbar meine Aufgabe ist, das zu lösen. Ist auch ein bisschen, ja, es hängt irgendwie auch, glaube ich, bei den meisten mit in dieser Funktion, wo gerade, ich weiß nicht gar nicht, ob es einen Unterschied zwischen Ost und West gibt, aber in Ostdeutschland habe ich manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute, das noch aus Zeiten Rates der Stadt kennen, da war das ja auch noch anders als heute. Und manchmal sagt den Leuten, da spreche ich schon auch, sie wissen schon, dass wir nicht im Königreich leben. Ja, das ist, ja.
Ja
Aber
gut,
insgesamt
du hast
macht
ja
es auch Spaß.
Du hast ja eben über das Image gesprochen, wenn das auf jedem Knöllchen dann auch der Oberbürgermeister steht. Trotzdem haben Oberbürgermeister oder Bürgermeister, wenn es um die Imagewerte der Politiker geht, ja immer die besten Werte. Liegt das an der Nähe? Also an den Knöllchen kann es ja nicht liegen.
Na, es gibt ja auch genug, die abgewählt werden. Ja, ich glaube aber schon, dass die Leute bei den Funktionsträgern vor Ort, da gibt es noch eine andere Unmittelbarkeit. Und wenn man dann Lokalzeitung vielleicht auch abonniert und so, dann weiß man zumindest, da sind Leute, die machen ihren Job. Man findet nicht immer gut, wie die ihren Job machen und was die entscheiden und welche Position die beziehen. Aber man sieht schon, dass die einen Wert haben und dass es einen Unterschied gibt, ob die da sind oder nicht. Im Positiven wie im Negativen. Ne? Man kann auch sagen, wär jetzt gut, wenn er weg ist, weil er zu viel negativen Unterschied macht. Aber das sieht man eben schon, während man, glaube ich, so Funktionen wie Ministerpräsidenten, Landesminister und so Bundesminister schwerer fassen kann, was die denn machen und das weniger greifbar und anfassbar ist. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber Sie sind ja häufiger in den Medien. Also jetzt
Ja.
vielleicht nicht sozusagen nur aus, wenn man nur auf Frankfurt guckt, dann wird das wahrscheinlich sogar gleich sein. Aber ne, bei Tagesschau und so weiter, da findet Kommunalpolitik ja fast gar nicht statt. Es sei denn, irgendwie ein besonders telegener Oberbürgermeister, ob aus Tübingen oder Rostock, wird dann halt von einer Talkshow zur anderen eingeladen, weil er dann halt auch mit bestimmten, weil er in Erwartungshaltung dann irgendwie ist, weil er dann irgendwelche Nachrichten halt auch produziert. Diese Fernseh-Oberbürgermeister sind übrigens fast nie Frauen, fällt mir gerade ein, sondern sind immer Männer, die da irgendwie sozusagen als Handlungsreisende in Sachen Oberbürgermeister unterwegs sind. Aber mal unabhängig davon, was jetzt auch Parteipolitik betrifft, wie ich habe ja am Anfang gesagt, also größte Stadt Deutschlands mit einem Oberbürgermeister der Linken. Bei Bürgermeistern, Oberbürgermeisterinnen wird ja auch immer gesagt, ich bin der Oberbürgermeister von allen Bewohnern meiner Kommune. Wie wichtig ist denn Parteipolitik für dich und in deiner Arbeit?
Nicht sonderlich wichtig. Also ich habe meine politischen Wurzeln und Überzeugungen, die sind in der Stadt auch bekannt und für die stehe ich auch ein. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich in Frankfurt gewählt wurde, weil ich Mitglied der Linken bin, sondern eher trotzdem oder wohl. Und ich habe mittlerweile mehr als mein halbes Leben mich in Frankfurt engagiert und viele Zeit davon auch in der Kommunalpolitik. Und da lernen die Leute auch vor Ort, das ist sowieso alles nicht so nach Parteischiene zu unterscheiden. Da wird mehr, glaube ich, bewertet, bringt sich da, also wie ist der Akteur sozusagen bewertet den und kommt nicht so sehr auf das Parteibuch an. Und in meiner Arbeit versuche ich auch möglichst viele Einflüsse miteinander zu verbinden, nicht für eine Gleichmacherei, sondern weil ich schlicht generell der Überzeugung bin, dass weder ich noch jemand anderes die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und dass es uns allen gut tut, andere Sichtweisen sich anzuhören und in die eigenen einfließen zu lassen. Und dass jeder da auch seine Berechtigung und seinen Punkt hat. Meine Verwaltungsspitze setzt sich zusammen aus zwei Kollegen, die sind parteilos. Ich habe einen SPD-Beigeordneten, ich habe einen CDU-Beigeordneten. Ich hatte einen grünen Dezernenten, der leider verstorben ist in seiner Amtszeit. Und versuche auch in der Stadtverordnetenversammlung viele Dinge sehr parteiübergreifend zu machen. Und es geht da eher an Sachfragen als an Parteigrenzen entlang. Nicht immer, ne, es gibt dann auch Profilierungsbedürfnisse und so, das ist ja auch okay. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schlicht daran, dass es eine große, dass es in der, im politischen Diskurs und im politischen Streit ein hohes Maß an Produktivität liegen kann, wenn man es möchte. Und ich möchte.
Ich denke, das ist ja auch dann der Vorteil auch von Kommunalpolitik, dass man dann halt da auch für manche Spielchen, die vielleicht im Landtag oder im Bundestag irgendwie gespielt werden, einfach auch eigentlich gar keine Zeit hat, weil man genau sieht, was die Folgen vor Ort sind. Du
Genau.
hast ja gerade deine Verwaltungsspitze angesprochen. Jetzt war ja Anfang des Jahres, hat der DBB-Chef Silberbach irgendwie jetzt zwei Kontext zur Organisation, Verwaltung der Corona-Krise irgendwie mal angemerkt in seiner Rede, jeder Kindergeburtstag sei besser organisiert, die Verwaltung ist nicht krisenfest, der öffentliche Dienst sei an allen Ecken und Enden mit viel zu vielen Aufgaben für viel zu wenig Personal irgendwie versehen, die Ausstattung ist veraltet, die bürokratischen Vorgaben sind zu viele. Kannst du das aus Frankfurts Sicht als Verwaltungschef einer großen Verwaltung bestätigen? Ist das so? Hat er da recht?
In der Grobschlächtigkeit definitiv nicht aus meiner Sicht. Also ohne Frage ist es auch unser Anspruch, immer besser zu werden. Und auch hier ist bei Weitem nicht alles gut und nicht so gut, dass man sich noch besser machen kann. Und insofern ist dieses auch kritisch hinterfragt werden und sich selbstkritisch zu hinterfragen immer wichtig und auch okay. Und wir geben öffentliche Mittel um, von daher ist das sowieso wichtig, darauf zu gucken, ob das auch in angemessener und guter Art und Weise passiert. Wobei gut ja unterschiedlich bewertet wird. Aber gerade in der Corona-Phase habe ich meine Verwaltung nochmal anders und zwar im positivsten Sinne erlebt. Wenn ich mich zurückerinnere an die Anfangstage und Wochen, wo wir so wenig über dieses Virus wussten, wo wir auch noch so, ich weiß noch, es gab ja ganz am Anfang, da wussten wir ja so wenig, dass wir dachten, auf jeder Fläche liegt potenziell dieses Virus. Und wenn man da rauffasst, dann infiziert man sich. So war das ja am Anfang, ne? Da gab es eine ganz große Unsicherheit bei allen Menschen. Und ich habe bei mir in der Verwaltung dann einige Leute nochmal zusammengeholt und Telefonkonferenzen gemacht und so weiter. Und ich habe da eine Bereitschaft und ein Pflichtbewusstsein gespürt. Das hat mich richtig gerührt, muss ich sagen. Da waren Leute, die gesagt haben, na, genau dafür sind wir doch jetzt da. Und dann zum Teil Nächte durch, also ich weiß noch am Anfang, wo wir die ganzen Kita-Sachen zu regeln hatten und wo es darum ging, die Notbetreuung zu organisieren, ne? Vom Gesundheitsamt gar nicht zu sprechen. Die haben sich den Hintern aufgerissen, nicht auf irgendwelche Stunden oder sonst irgendwas geguckt, sondern einfach geguckt, wie können wir jetzt bestmöglich dafür sorgen, dass die Dinge weiterlaufen und irgendwie funktionieren und geregelt werden. Und das noch möglichst so, dass es halbwegs verständlich ist und ja, dem Gerechtigkeitsgefühl auch entspricht. So war das gerade bei der Kita-Notbetreuung war das ja ein ganz kniffliges Ding. Also da habe ich ganz viel Einsatzbereitschaft in einer Phase höchster persönlicher Verunsicherung erlebt.
Ich glaube, da wollte der Silberbach ja auch jetzt gar nicht drauf hinaus, sondern der wollte ja eher, dass die Struktur, in der die Verwaltung arbeitet, da eher lähmend ist. Er ist ja immerhin quasi als Chef des Beamtenbundes, hätte er ja sonst sozusagen seine Mitglieder irgendwie angefahren und gesagt, sie würden nicht richtig arbeiten. Ich glaube, es ging ja eher darum, dass sozusagen die Struktur nicht so gestrickt ist, dass man vernünftig arbeiten kann. Also Beispiel Gesundheitsamt, du hast es eben genannt, von einigen Gesundheitsämtern hat man jetzt natürlich bei dieser hohen Omikron-Welle jetzt gehört, dass sie wegen der hohen Zahl der Infizierten die Kontaktnachverstellung komplett einstellen. Gleichzeitig sollen sie irgendwie noch Impfpflicht irgendwo kontrollieren und sagen, hallo, wer soll das denn wann machen? Und weil Drittel der Zeit, ich hatte, glaube ich, in der vorletzten oder letzten Podcast-Folge Landrat aus Euskirchen, als Gast dabei, er sagte, ein Riesenbestandteil der Zeit im Gesundheitsamt geht schlicht und ergreifend damit drauf, dass man einfach nur noch die Zahlen meldet, weil man zu sonst nichts mehr kommt. Es werden einfach nur noch Zahlen zusammengetragen und dann ans RKI oder an die entsprechenden obergeordneten Behörden geschickt. In dieser Struktur liegt ja so auch viel Frustpotenzial, auch gerade für die Mitarbeiter bei dir vor Ort.
Ja, aber es ist jetzt auch ein bisschen grob schlecht, aber ich überspitze mal in die andere Richtung. Also es ist definitiv so, dass die Gesundheitsämter für das, was wir gerade haben, nicht personell ausgestattet sind und dass das so auf Dauer nicht leisten können und in den Spitzen, wie jetzt gerade in der Omikronwelle, das auch nicht mehr machbar ist. Aber es stellt sich ja schon auch die Frage, ob es angemessen gewesen wäre, ich meine, wir haben jetzt 2022, wenn wir, ich sag mal, seit der Wende oder kurz darauf einen Personalbestand, meinetwegen doppelt oder dreifach so viel für die Omikronwelle, jetzt bräuchtest du wahrscheinlich eher 10-mal so viele Leute im Gesundheitsamt, um Kontaktnachverfolgung noch hinzubekommen. Wäre jetzt dann eine Logik zu sagen, also wir müssen so aufgestellt sein, dass für den Fall, dass so etwas passiert, wir dauerhaft dazu in der Lage wären, das abzubilden. Und bis es passiert, sitzen wir halt rum und ja, gucken mal, was wir zu tun haben. Die würden vielleicht irgendeine Art von Beschäftigung finden, aber von einer effizienten Verwendung von Steuergeldern hätte man dann eben auch nicht sprechen können. Insofern ist auch die Feuerwehren vor Ort, ne, wenn man, führt man ja manchmal ähnliche Diskussionen. Wenn wir ein Jahrhunderthochwasser haben, dann brauchen wir Unterstützung vom Umland und kriegen das nicht alleine hin. Und ja, die Bundeswehr wird dann auch gebraucht werden. Andersherum aber für, also in all den Jahrzehnten, wo es nicht passiert, die Strukturen dafür vorzuhalten, dass es dann sein könnte, macht ja auch nur begrenzt Sinn. Und
Das ist richtig.
deswegen, ne, gibt es auch da zwei Seiten. Also es ist definitiv so, dass wir auf das, was wir jetzt zu leisten haben als Verwaltung, dafür sind wir nicht ausgestattet. Und das funktioniert nur, weil sich überall in der Bundesrepublik gerade einige Leute richtig den Arsch aufreißen, muss man auch sehr deutlich zu sagen, soweit es überhaupt funktioniert. Und es gibt Verbesserungsbedarf in Digitalisierung, auch in Strukturen und Verfahren, ganz klar. Ein bisschen was geht voran, manches wird hoffentlich danach dann noch zügiger weitergehen. Aber ich weiß nicht, ob die Lösung tatsächlich ist, eine Diskussion zu führen, jetzt hier massiv aufzubauen für einen potenziellen, doch eher selten eintretenden Extremfall. Und da gibt es andere Strukturen bei uns, wo ich sage, die sind schon für den Normalfall nicht immer gut ausgestattet, weil wir als öffentlicher Dienst zu Recht immer unter einem Spardiktat stehen, was aber zum Teil auch dazu geführt hat, dass in einigen Bereichen auch im Regeldienst quasi das Personal eigentlich nicht da ist, was benötigt wird. Und das geht ja auch auf Kosten von Menschen.
Es wird ja immer gesagt, Digitalisierung bei Corona wäre sozusagen dann halt, da wäre ein besonderer Schub eben auch gewesen, von Homeoffice angefangen, über digitale Konferenzen. Wir nehmen das hier auch über eine Zoom-Konferenz auf. Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte, ich glaube, 3, 4 Monate vor Corona das erste Mal Zoom irgendwie genutzt und fand das total doof. Heute wüsste ich gar nicht mehr, wie ich überhaupt noch arbeitsfähig sein soll ohne solche Videokonferenzen. Was ist denn da bei euch sozusagen jetzt angestoßen worden, wo du sagst, eigentlich gut, dass wir da jetzt endlich mal loslegen?
Na genau, auch diese, also mobiles Arbeiten, da waren wir auch gefühlt im anderen Jahrzehnt noch verhaftet. Wir arbeiten an digitalen Verwaltungsvorgängen, also digitalen Verfügungsläufen, Einstellungsverfahren. Wir haben eine Menge Sitzungen, die jetzt auf diese Art und Weise stattfinden, wo auch Reisezeiten, Fahrzeiten gespart werden, wo Menschen einfach viel zügiger, größere Konstellationen effizient zusammengebracht werden, ohne dass viel Zeit für das Bewegen von Menschen drauf geht, sondern fokussiert werden kann. Wir haben in allen Arbeitsfeldern einfach auch aus der Situation heraus Kontakte zu beschränken. Natürlich andere Verfahrensweisen, die dann viel digitaler funktionieren. Aber ich nehme das nicht nur als Fortschritt wahr, weil ich eben auch merke, dass das schon wichtig ist, dass Menschen sich begegnend in die Augen schauen. Gerade bei der Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung, glaube ich, ist es wichtig, sich nicht nur schriftlich, nicht nur telefonisch zu kommunizieren. Und wir erleben das in den sozialen Medien, was passiert, wenn Leute zu Hause vor der Tastatur ihren Gedanken freien Lauf lassen. Das ist was anderes, als wenn sie einem Menschen gegenüberstehen würden und in die Augen schauen. Da würden manche Dinge so nicht passieren und gemacht werden. Also ich wünsche mir trotz all der Effizienzfortschritte, dass wir darauf achten, dass es dann trotzdem keine Entmenschlichung gibt. Denn wir brauchen schon auch noch das einander spüren, in die Augen schauen und begegnen.
Das gesunde Mittelmaß ist es ja so oft, ne? Dass man das eine tut und das andere nicht lässt.
Genau.
Ja, mit Blick auf die Uhr habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die jetzt mit den ganzen vorherigen fast gar nichts zu tun hatten. Wir haben eigentlich nie darüber gesprochen. Also ich bin jetzt selbst aus Nordhessen ursprünglich mal. Das heißt, bei dem Stichwort Frankfurt ist mir natürlich als Kind, Jugendlicher immer das Frankfurt am Main irgendwie eingefallen. Wie ist denn da euer Verhältnis? Ich will auf einen großen Punkt raus, es sollen sich ja schon ab und zu auch mal Menschen bei euch gelandet sein, die eigentlich an den Main wollten. Mal geguckt, es gab wohl vor 3 Jahren einen portugiesischen Fußballfan, der irgendwie zum Euroleague-Halbfinale von Benfica Lissabon nach Frankfurt am Main wollte und dann bei euch gelandet ist. Gab es den wirklich?
Den gab es wirklich. Und aber das ist jetzt vor 3 Jahren, also dass man da eine Story von vor 3 Jahren findet, zeigt ja auch, dass sich das halbwegs in Grenzen hält. Aber es kommt vor, hin und wieder, dass Menschen aus dem Ausland irgendwie in Berlin anlanden, weiß nicht, beim BER vielleicht ankommen, und dann steht da eben Frankfurt und die wissen nicht, dass es 2 gibt, und dann steigen die in den Zug und dann ist die Fahrt kürzer, als sie gedacht haben. Weil von Berlin nach Frankfurt ist es 1 Stunde, mit dem Zug manchmal sogar ein bisschen weniger. Ja, aber wir haben zu Frankfurt am Main tatsächlich kein Verhältnis.
Also wir keine haben Städtepartnerschaft oder irgend sowas gibt es gar nicht?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Mit Heilbronn haben wir eine sehr enge Beziehung und eine lange, lange Städtepartnerschaft. Aber mit Frankfurt am Main gibt es bisher keine Berührungspunkte. Ich war, ehrlich gesagt, auch noch nicht dort. Ich habe es noch vor, aber ich war selbst noch nicht dort. Und ich habe das einzige Berührung ist, dass wir neulich, na neulich ist es schon 1,5 Jahre her, haben wir Investoren gewonnen, die auch aus Frankfurt am Main kommen und jetzt aber in Frankfurt Oder investieren. Was
ein Investor, der eigentlich in Frankfurt Main investieren wollte und dann bei euch irgendwo ein Grundstück gekauft hat, das dann noch nicht wahrscheinlich, oder? Die bereiten sich dann ein bisschen besser vor als Fußballfans.
Das nicht. Wir haben eher sogar den Eindruck, dass Frankfurt Oder für eine Stadt unserer Größenordnung relativ bekannt ist, also als Name. Die meisten Bundesbürger, wenn man Frankfurt Oder sagt, haben zumindest schon mal gehört, dass es das gibt, Bundesbürger. Ne? Und die meisten, es gibt sogar so eine Umfrage dazu, ich weiß gar nicht, wer das mal gemacht hat, irgendwer hat so eine Umfrage mal gemacht, die meisten schätzen uns auch deutlich größer, als wir sind und als wir jemals waren. Mhm. Was wir auch oft erleben, ist, dass die Leute, die hierher kommen, sagen, Mensch, ich hatte ein anderes Bild von Frankfurt Oder, das ist ja echt doch ganz anders und im positiven Sinne ganz toll hier bei Touristen, hören wir das häufig. Und jetzt gerade wiederum sind wir in einer Phase, wo das Bild auch gar nicht mehr so übel ist, denn da hat sich ja vieles getan in den letzten Jahren, und die Tesla-Ansiedlung bringt sowieso nochmal ein Scheinwerferlicht auf die ganze Region hier, auch auf
Wie weit ist das von euch weg?
Das ist von uns 40 Minuten mit dem Auto entfernt, wenn man es schlecht erwischt. Also das ist schon, also wirklich, kann man durchaus als unmittelbares Umfeld bezeichnen. Und ja, da tut sich eine Menge, auch im Außenbild, auch die Viadrina trägt dazu sicherlich bei. Und da freuen wir uns auch drüber. Und wir haben jetzt auch ja, Zuzug, also vor Corona, jetzt in der Corona-Zeit, das kann man, glaube ich, auch nicht so richtig mit reinrechnen, waren Lebensentscheidungen von Menschen natürlich ein bisschen weniger. Da merken wir, tut sich was in eine gute und auch angemessene Richtung. Und da freuen wir uns drüber und versuchen weiter daran anzuknüpfen und darauf aufzubauen, das Image weiter aufzupolieren. Verdient haben wir es, glaube ich.
Ja, also es hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr gut an. Ich glaube, vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, auch Lust, mal sich Frankfurt an der Oder genauer anzugucken und dann mal über eure, das ist, glaube ich, eine blaue Brücke, ne?
Blau-grün beleuchtete jetzt, illuminierte Brücke.
Ja. Noch schöner. Also macht auf jeden Fall Lust, sich das anzuschauen. René, vielen ganz herzlichen Dank, dass du uns so viel tolle Sachen über deine Stadt erzählt hast.
Danke für das total spannende Gespräch. Waren auch tolle Fragen, die ja dann die Dinge entlockt haben, und war für mich jetzt auch echt nochmal anregend. Mit manchen von diesen Dingen befasse ich mich ja in der Reflexion auch nicht jeden Tag. Von daher danke, war auch für mich sehr angenehm.
Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann sind wir in Braunschweig zu Gast und reden mal mit einem Oberbürgermeister einer richtigen Großstadt. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss!